Guten Morgen. Ich genieße es erstmal einen Moment, euch wieder ins Gesicht schauen zu können. Ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Jetzt, wo eine Arbeitswoche hinter uns liegt und demnächst ja auch Sommerferien in Niedersachsen sind und für manche ja die Arbeit eine Unterbrechung bekommt, möchte ich mit euch über das Thema Arbeit sprechen. Arbeit ist ein Gummiball. Was es mit diesem Zitat auf sich hat und wie Arbeit aus biblischer Sicht betrachtet wird, das wollen wir uns jetzt miteinander anschauen. Arbeit, was ist es eigentlich? Von der Wortherkunft her meint es Mühsal und Plage. Das klingt erstmal nicht so attraktiv, oder? Aktuell nennen wir unseren Beruf Arbeit und auch jede körperliche und geistige Betätigung. Wenn wir in der Bibel mal schauen, wann da die Arbeit auftaucht, dann müssen wir ziemlich weit nach vorne schauen. Das dauert gar nicht lange, bis die Arbeit dort auftaucht. Vielleicht hilft es uns, wenn wir schauen, welches Verb denn als erstes in der Bibel vorkommt, weil ein Verb ist ja ein Tu-Wort und Tun hat ja irgendwas mit Arbeit zu tun. Und wir finden es gleich im allerersten Vers. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, das kennt ihr auswendig, das müsst ihr nicht aufschlagen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Schuf, schaffen. Hat das denn das mit Arbeit zu tun? Die Frage würde sich nicht stellen, wenn ich diese Predigt jetzt in Stuttgart oder irgendwo im Schwabenland halten würde, weil ihr kennt das, schaffe, schaffe, Häusle bauen, ist es ganz klar die Arbeit. Ganz von der Bibel finden wir Gott bei der Arbeit. Er schafft diese schöne Welt und er schafft auch dich und mich. Später heißt es dann, und dann wird es noch deutlicher, dass es sich bei diesem Schaffen tatsächlich um Arbeit handelt. Im ersten Buch Mose Kapitel 2, in den Versen 2 und 3, da finden wir, am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Da haben wir es. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, das ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir. Der siebte Tag, hurra, das ist heute. Wir dürfen uns freuen und uns von der Arbeit ausruhen. Und wenn wir weiterlesen, dann erfahren wir, dass Gott, der Herr, den Menschen in den Garten Eden setzte und ihm die Aufgabe gab, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Also schon hier auf der zweiten Seite der Bibel bekommt der Mensch seine Arbeit. Und er fing an damit, dass die Tiere alle zu ihm kamen und er ihnen Namen geben durfte. Ich denke, das ist eine ganz Aufgabe, die sicherlich Freude macht. Und nach der Schöpfung der Frau gab es auch weitere Aufgaben zusammen, die ich jetzt nicht unbedingt unter Arbeit zusammenfassen würde. Ehe, Beziehungen und Freundschaften, das sind schon mal keine Gummibälle. Arbeit dagegen schon. Denn Arbeit ist ein Gummiball. Heute sieht unsere Arbeit meistens nicht so aus, dass wir einen Garten zu hegen und zu pflegen und zu schützen haben. Heute haben wir ganz unterschiedliche Berufe und gerade was Titel angeht, da übertreiben wir es so ein bisschen. Manche Titel heute sind so unverständlich und so lang, die passen schon gar nicht mehr auf eine normale Visitenkarte. Da braucht man schon so eine Aufklapp-Visitenkarte, damit da sowas draufpasst wie Senior Consultant Investor Relations oder Head of Finance and Accounting. Da steht mancher da und kratzt sich am Kopf und fragt sich, was hat es denn damit auf sich? Der erste Berufswunsch, an den ich mich selbst bewusst erinnern kann, also der erste ernsthafte, so nach Fußballer und Feuerwehrmann und was so ein kleiner Junge noch für Flausen im Kopf hat, der erste Beruf, an den ich mich erinnern kann, der so wirklich ein bisschen ernsthaft war in frühen Jahren, fängt auch mit F an, wie Feuerwehrmann und Fußballer, fällt mir gerade auf, das war Friedensforscher. Auch erklärungsbedürftig, oder? Ich hatte davon gehört, dass irgendein entfernter Verwandter von mir diesen Beruf ausübt. Und das hat mich gleich fasziniert, weil für den Frieden wollte ich mich doch einsetzen, schon von meinem Glauben her und auch, ich stamme ja aus der Epoche, mancher von euch vielleicht auch, wo man so Sticker an seiner Jeansjacke hatte, da stand dann drauf, Frieden schaffen ohne Waffen oder sowas halt. Also das war mir doch ein Bedürfnis, generationsbedingt. Aber was macht ein Friedensforscher? Das musste ich auch erst mal erfragen. Ich hörte, dass dieser entfernte Verwandte am Institut für Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt arbeitete und dass er sich dort alle möglichen Konflikte aus der Historie und der Gegenwart anschaut und prüft und überlegt und forscht, wo sind da Momente, wo man hätte eingreifen können, damit es nicht zur Eskalation kommt. Also, dass man einfach lernt aus der Vergangenheit, wenn irgendwie ein Konflikt da gerade sich schürt, wo ist der Moment, wo Verhandlung, wo ein Kompromiss zu finden ist oder was auch immer, einfach damit das Leid abgewendet wird und kein Krieg entsteht. Und das fand ich schon mal klasse. Später wurde das abgelöst. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, früher hatten wir ja hier nur 3 Fernsehprogramme, das erste und zweite und im dritten tagsüber lief Schulfernsehen. Da gab es so im Halbstunden- oder Dreiviertelstunden-Rhythmus, ich erinnere es nicht mehr genau, da gab es dann irgendwie Chemie 8. Klasse, Biologie 5. Klasse und so weiter und so fort. Und mich reizte, diese Lehrinhalte mit filmischen Mitteln zu transportieren. Nicht ganz so spannend wie bei der Sendung mit der Maus, aber immerhin, das konnte ich mir gut für mich vorstellen. Dann ging die Schule zu Ende und ich wusste immer noch nicht genau, was ich werden sollte. Und dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht. Früher waren das ja noch 20 Monate, für mich sogar 24, weil ich noch eine Überbrückungszeit damit gefüllt habe. Und da hatte ich viel mit gehörlosen Kindern zu tun. Und mich hat fasziniert, wie schnell die gelernt haben, sich zu artikulieren. Am Anfang, als ich sie kennenlernte, war da nur ein Schreien quasi. Also ja, war da ein Schreien und Monat für Monat klappte das immer besser, dass man tatsächlich miteinander sprechen konnte. Und deswegen kam mir dieser Beruf des Logopäden immer mehr in den Fokus. Allerdings habe ich da einen kräftigen Schuss vor den Bug bekommen, weil meine Mutter konnte sich das gar nicht vorstellen. Die hat gesagt, so wie du nuschelst, da brauchst du selber so jemanden von diesem Berufsstand. Da war ich dann erstmal frustriert. Und aus verschiedenen Gründen, die jetzt zu weit führen, habe ich mich dann so als Hamburger Jung, so als Hanseat, für was ganz Solides entschieden und erstmal eine, bisschen langweilig, eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Aber anschließend hat der liebe Gott meine beruflichen Weichen so positiv gestellt, dass ich heute auf eine ganz andere Weise einen erfüllenden Beruf habe, in dem oder durch den auch all die eben genannten Vorlieben ihren Platz finden können. Und damit sind wir schon mal an einem ganz wichtigen Punkt. Arbeit nimmt wirklich viel Platz im Leben ein. Rechnen wir mal nach. Wenn man Vollzeit arbeitet, dann arbeitet man so ungefähr 40 Stunden in der Woche. Und ungefähr 40 Wochen im Jahr, wenn man Urlaub und die Feiertage abzieht, dann bleiben ungefähr 40 Wochen übrig. Und ungefähr 40 Jahre im Leben, also 40 mal 40 mal 40, wer kann so schnell Kopf rechnen, 64.000 Stunden kommen da zusammen. Und das ist quantitativ bei den meisten auf Platz 2 nach dem Schlaf, der noch ein bisschen mehr Stunden des Lebens einnimmt. Bei manchem schiebt sich auch noch der Medienkonsum dazwischen, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Konfuzius hat mal so sinngemäß gesagt, mach dein Hobby zum Beruf und dann musst du nie wieder arbeiten. Das ist nett formuliert, das klingt attraktiv. Doch nicht jedem ist es möglich, mit seinem Hobby Geld zu verdienen. Bei den Fußballern klappt das, aber bei vielen anderen halt nicht. Deswegen muss es andere Kriterien geben, die eine Rolle spielen. Welche? Welche sind das? Und was? Ja, welche sind das? Wie lautet noch das erste Verb in der Bibel? Es hieß schuf. Und was wird dann von Gott gesagt? Es wird gesagt, dass er sich daran erfreute, dass er sich die Zeit nahm, das zu betrachten, was er da geschaffen hatte und sich daran erfreuen konnte. Und was lernen wir daraus? Daraus lernen wir, dass so eine Sisyphus-Arbeit, also immer irgendwie so ein Fels Block oder Brocken irgendwie den Berg hochzuschieben unter größter Mühe und dann zu sehen, wie er wieder runterrollt und dann wieder von vorne anzufangen, das kann es irgendwie nicht sein. Doch wenn wir dagegen sehen dürfen, wenn uns das geschenkt ist, dass etwas bei unserer Arbeit herauskommt, so wie Gott sich seine Schöpfung angesehen hat und diese für gut befunden hat, dann ist das was ganz anderes. Und da ist die Gartenarbeit gar nicht so schlecht. Also wer schon mal eine Hecke gepflanzt hat und nun sagen kann, schau mal, die Hecke, die habe ich gepflanzt und schau mal, wie groß sie geworden ist. Da nisten jetzt Vögel da drin. Dann ist das herrlich. Oder wenn du sagen kannst, den Teich, den habe ich angelegt und jetzt schwimmen da Fische drin und Libellen fliegen da drüber und die Frösche quaken, dann sind das Sachen, an denen man sich wirklich erfreuen kann. Es muss jedoch nicht immer etwas Handfestes, Anfassbares sein, an dem man sich erfreuen kann. Auch wenn man sich bewusst machen kann, dass man einem Menschen dabei geholfen hat, ein Problem aus der Welt zu schaffen. Oder wenn man einem Menschen eine wirklich gute Dienstleistung gegeben hat, über die er sich freut, von der er vielleicht weitererzählt. Oder wenn man sogar wenn ein Mensch durch uns wieder gesund geworden ist, dann sind das alles erfüllende Dinge. Wichtig ist immer, dass wir den Sinn dahinter erkennen. Dann werden auch abstrakte Tätigkeiten positiv. Unsere Aufgabe besteht also darin, uns die Zeit zu nehmen und uns das bewusst zu machen, es mal so zu betrachten. Dann kann es seine Wirkung entfalten. Sicher kennt ihr diese kleine Begebenheit oder Geschichte, die das ganz gut illustriert, wo ein Kind die Straße entlang geht und da sieht es so drei Männer, wie die alle Steine kloppen. Und dann fragt es den Ersten, was machst du da? Und der antwortet, siehst du doch, Steine kloppen. Erschreckt sich das Kind erstmal, aber trotzdem nimmt es noch allen Mut zusammen und fragt den Zweiten und sagt, was machst du da? Und er sagt, ich verdiene hier Geld für mich und meine Familie. Und auch der Dritte kriegt die gleiche Frage, was machst du da? Und er sagt, ich helfe hier mit, dass hier eine Kirche gebaut wird, in der die Menschen von Gott erfahren. Jeder der drei macht dasselbe. In der Mittagshitze kloppen die da Steine. Aber jeder hat einen ganz anderen Blick darauf. Den Ersten, den könnte man als kurzsichtig bezeichnen, weil er nur das sieht, was unmittelbar vor seinen Augen ist, nämlich die Steine, die er da jetzt zu kloppen hat. Der Zweite, der guckt schon ein bisschen weiter. Er sieht den Nutzen für sich und seine Familie. Und der Dritte schaut noch weiter. Er sieht den Zweck dahinter und sieht das große Ganze. Und so ganz nebenbei haben wir weitere Kriterien für gute Arbeit eingesammelt. Das große Ganze zu sehen und den Sinn dahinter zu entdecken und den Nutzen. Und Arbeit nicht nur für sich einzusetzen, sondern auch für andere. Ja, welche Arbeit soll ich denn tun, fragst du dich jetzt vielleicht. Tu etwas, was du gut kannst. Tu etwas, was dir Freude macht. Und tu etwas, was den Menschen dient. Etwas, was einfach diese Welt zu einem besseren Platz macht. Ist das Realität? Schön wär's. Manchmal müssen wir auch arbeiten, einfach machen, erledigen, auf die das nicht so zutrifft. Und wenn du aktuell solche Arbeiten machst und dich fragst, so ein bisschen frustriert, ob das schon alles ist, dann fass doch Vertrauen, dass Gott mehr für dich hat. Streck dich danach aus, was Gott in dich hineingelegt hat. Probier dich aus. Und da ist hier in der Gemeinde Platz dafür. Hier in der Gemeinde haben wir einen geschützten Raum, in dem man sich einfach mal ausprobieren kann. Ihr habt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gerade Gemeindewahl gehabt und da habt ihr schon gesehen, wie viele verschiedene Aufgaben es gibt und es stehen noch längst nicht alle Aufgaben bei der Gemeindewahl auf dem Zettel. Also hier ist wirklich viel Unterschiedliches zu tun und hier ist ein geschützter Raum, wo man einfach mal gucken kann, was liegt mir denn? Kann ich was organisieren? Kann ich hier vielleicht mal die Gottesdienstleitung machen? Kann ich mich musikalisch einbringen oder mit einem Anspiel, mit der Technik und. Lauter Möglichkeiten, sich einfach mal auszuprobieren in einem geschützten Raum und da kenne ich viele schöne Geschichten, wo es dort seinen Anfang genommen hat und sich dann in Richtung Beruf entwickelt hat. Aber ganz wichtig, ich habe gesagt, geschützter Raum, und das bedeutet, dass Lob euch viel leichter fallen sollte als Kritik. Also ich erinnere mich auch bei mir selbst an manches erste Mal, was ich ausprobiert habe, und nachträglich habe ich gedacht, schrecklich, das mache ich nie wieder. Wenn dann noch Kritik kommt, ja, dann lässt man es wirklich sein. Ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagt man da ja auch. Ein Teil von Gottes Schaffenskraft steckt auch in dir. Ein Teil von Gottes Kreativität hast auch du abbekommen. Wenn wir uns im Gleichnis vom verlorenen Sohn den älteren Bruder anschauen und wie dessen Verhältnis zum Thema Arbeit ist, dann stellen wir fest, dass das, was da oberflächlich wie Tugend oder Fleiß oder auch Hingabe aussieht, und das sind ja lauter gute Eigenschaften, dass es aber durchsetzt ist von Stolz, von Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Der ältere Bruder des verlorenen Sohnes will mit seiner Arbeit alles richtig machen. Oder anders ausgedrückt, er möchte sich selbst mit seiner Arbeit Recht verschaffen. Und damit verpasst er das Wesentliche. Er verpasst Gemeinschaft mit dem Vater. Arbeit ist ein Gummiball. Die Beziehung zum Vater dagegen, die war aus Glas. Die Beziehung zu seinem Bruder, den er gegenüber seinem Vater nur als dessen Sohn bezeichnet, auch. Er sucht sein Heil in der Arbeit, und das kann nicht richtig sein. Erst recht nicht, wenn Beziehungen darunter leiden. Auch nicht in Ordnung ist es, wenn man sich mit seiner Arbeit über andere erhebt. Der Blick in die Menschheitsgeschichte, sowohl biblisch als auch historisch, zeigt doch deutlich, dass Fortschritt oft als Überlegenheit gegenüber anderen eingesetzt wurde. Und das soll nicht sein. Denkt nur an Waffenherstellung. Der schon Waffen aus Metall herstellen kann, der ist natürlich dem, der immer noch mit Holz da irgendwas schnitzt, ja, hoffnungslos überlegen. So kleine Länder wie Portugal oder Holland, die hätten nicht große Teile der Welt ja unter ihre Ägide bringen können, wenn sie nicht ihre Arbeitserrungenschaften gegen diese Völker eingesetzt hätten. So hat sich das Gott überhaupt nicht vorgestellt. Denn in der Schöpfungsordnung ist von Arbeit die Rede im Sinne von Fürsorge, von Bewahren, von Hegen, einen Lebensraum pflegen, der auch für die Zukunft von Bedeutung ist und einen Gewinn für die Menschen darstellt. In Apostelgeschichte 20, Vers 35 sagt Paulus ganz deutlich: Damit wollte ich euch zeigen, wie man arbeiten muss, um den Armen zu helfen und das zu erfüllen, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Viel geben und wenig dafür bekommen, das trifft recht stark auf Hausfrauen und Mütter zu. Der ehemalige Familienminister aus Österreich, Martin Bartenstein, verheiratet 5 Kinder, der hat viel Wert auf die Anerkennung von Familienarbeit gelegt. Und deswegen hat er Studien machen lassen, und dabei ist herausgekommen, dass 80% der Familienarbeit durch die Frauen erledigt wird. Und er hat auch die Bedeutung der Familienarbeit für den Staat unterstrichen, weil er hat mal ausrechnen lassen, was denn da für ein Geldbetrag zustande käme, wenn man all diese Arbeit angemessen bezahlen müsste. Und dabei ist herausgekommen, dass es 40% des Bruttoinlandsproduktes ausgemacht hätte. Und dass, wenn man diesen Batzen Geld, dieses errechnete Geld, jetzt wieder auf die Frauen verteilt hätte, hätte jeder ein Monatsgehalt von 3.200 Euro bekommen. Das ist auch nicht so schlecht, oder? Wenn unsere Arbeit anderen zugutekommt, dann sind wir Gottes Absicht schon viel näher. Andere, das können unmittelbar die Personen sein, die gegenüber sind oder die von unserer Arbeit profitieren. Es kann aber auch die Allgemeinheit oder sogar die Nachwelt sein. Denn es ist doch so, die Qualität unserer Arbeit, die verdanken wir unseren Vorfahren. Was die so erfunden und entwickelt haben, das steht uns jetzt zur Verfügung. Wenn du zum Beispiel in einem Büro arbeitest, du musst weder den Schreibtisch erfinden und bauen, noch den Computer vielleicht, der da draufsteht, und auch nicht das Telefon. Das kannst du sozusagen nutzen, weil es irgendjemand in der Vergangenheit erfunden hat und du das sozusagen kaufen kannst. Oder wenn du handwerklich arbeitest, dann profitierst du davon, dass es für alle möglichen Tätigkeiten richtig gutes Werkzeug gibt, was jemand auch schon vielleicht vor vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten halt entwickelt hat. Und wenn du dein Geld als Opernsängerin verdienst, dann singst du Arien von Komponisten, die das auch vor einigen hundert Jahren ersonnen haben. Wir pflücken die Birnen von Bäumen, die unsere Vorfahren gepflanzt haben. Da gibt es auch diese kleine Geschichte, wieder so ein Kind geht die Straße entlang und sieht, wie da ein richtig alter Mann im Vorgarten so ein Loch buddelt und fragt, was machst du da? Und der sagt, ich pflanze einen Birnenbaum. Und das Kind ist ganz überrascht und sagt, so wie Kinder manchmal sind, die sind noch nicht so, wie soll ich sagen, diplomatisch, die sagt, aber davon kannst du gar nicht mehr essen, das dauert doch viel zu lang, bis der wächst, da bist du doch gar nicht mehr da. Der Mann schluckt kurz und dann sagt er, ja, das ist mir durchaus bewusst, aber mir ist aufgefallen, dass ich immer Birnen von Bäumen gegessen habe, die andere Leute gepflanzt haben. Und damit, dass ich jetzt hier einen Baum pflanze, möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken. Egal, was du arbeitest, du setzt immer auf vorangegangenen Leistungen auf. Und daher ist es auch gut, wenn du ebenfalls diese Haltung einnimmst und dich als Teil eines großen Ganzen verstehst und dich da auch als produktiven Teil mit hineinbegibst. In unserer Gesellschaft ist rund um die Arbeit irgendwie alles organisiert. Die Krankenversicherung, die Altersversorgung, die Position eines Menschen in der Gesellschaft, Status, Ansehen, Wohlstand, materieller Reichtum. Das war zu Paulus' Zeiten völlig anders. In der Antike war Arbeit etwas, was man den Sklaven überließ, damit man selbst Zeit hatte zum Nachdenken, zum Philosophieren, zum Politikmachen. In diesem Kontext muss man auch übrigens den heute oft verdreht zitierten Satz von Paulus verstehen, der da ja sagte, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Der wird ja manchmal angeführt, um irgendwie gegen irgendwelche sozialen Vorschläge wie das bedingungslose Grundeinkommen zu wettern. So nach dem Motto, alle müssen arbeiten und Leistung erbringen, heißt es dann. Aber Paulus richtet diesen Satz gar nicht gegen so etwas, sondern gegen diese Standesunterschiede, dass die Reichen die Armen halt für sich arbeiten lassen und selbst ja, nicht helfen, nichts beifügen. Solche Hierarchien sollten halt in der christlichen Gemeinschaft, so Paulus, nicht sein. Hier sollen wir leben, ohne zu arbeiten? Wäre das das Ideal? Nein, definitiv nein. Wir sollen arbeiten. 6 Tage sollst du arbeiten, steht sogar in den 10 Geboten. Und auch Jesus hat einen Beruf gelernt und das war keine Zeitverschwendung. Als Zimmermann hat er ganz handfeste Sachen geschaffen, die man betrachten und an denen man sich erfreuen kann. Arbeit gehört zum Menschsein wie das Fliegen zum Vogel, soll Martin Luther mal gesagt haben. Und wie wichtig Arbeit ist, zeigt auch, dass die Vereinten Nationen 1948 bei der Erklärung der Menschenrechte auch einen Artikel zum Thema Arbeit notiert haben. Das ist der Artikel 23, der lautet ungefähr so: Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Es ist also ein verbrieftes Recht. Wir sollen und wir dürfen arbeiten, aber nicht so, wie wir es oft erleben, so mit so viel Druck und so viel Stress und voller Angst, mit so Gedankenkarussells, mit so Gedanken wie, ich kann es nicht schaffen, ich kann diese vielen gesetzten Ziele nicht erreichen. Wenn wir vor lauter Stress nicht mehr ein- noch auswissen, nachts nicht schlafen können und denken, oh, ich könnte einen Fehler machen, ich könnte entlassen werden, andere könnten mich überholen und so weiter und so weiter. Wie gut, dass Gott uns diesen Druck nimmt. Er ist ganz deutlich. Er sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du keine Arbeit tun. Anstatt also andauernd in diesem Hamsterrad, was für manchen von innen wie eine Karriereleiter aussieht, also anstatt andauernd in diesem Hamsterrad zu rotieren, fortwährend festzustecken, gibt es jeden siebenten Tag eine komplette Auszeit davon. Und je älter ich werde, desto mehr weiß ich das zu schätzen. Wir sagen weder, der Mensch lebt, um zu arbeiten, noch sagen wir, der Mensch arbeitet, um zu leben, sondern vielmehr, wir leben in diesem göttlichen Rhythmus aus Arbeit und Entspannung, aus Aktivität und Ruhe, aus Geben und Empfangen, aus sich abmühen und genießen, so wie auch das Ein- und Ausatmen einem Rhythmus unterworfen ist. Versuch mal eine Minute lang nur einzuatmen. Da wird sich ein Riesendruck in dir aufstauen. Das ist nicht gesund. Und genauso eine Minute ausatmen klappt auch nicht. Es soll uns gut dabei gehen, indem wir in diesem göttlichen Rhythmus arbeiten. Und wir sagen bitte auch nicht, im Moment ist so viel zu tun, dass ich nicht rechtzeitig zum Abendessen zu Hause sein kann oder nicht mehr die Kinder ins Bett bringen kann, sie heute nicht sehe. Denn dieser Moment ist, wenn wir ehrlich sind, oft ein Dauerzustand. Stattdessen bleiben wir in diesem göttlichen Rhythmus aus Spannung und Entspannung und stellen überraschenderweise fest, dass wir dadurch viel leistungskräftiger und leistungsstärker sind, als wenn wir die sieben Tage durchgearbeitet hätten. Und da gibt es viele schöne Zeugnisse, die immer wieder in meiner Gemeinde zu hören, wo wir ja viele Studenten haben, die halt berichten, wie ihnen dieser Sabbat gerade so in den Prüfungsvorbereitungszeiten so wertvoll geworden ist und wie sie gesegnet sind, dass es am Sonntag viel frischer weitergehen kann, als wenn man jetzt irgendwie sich dem Druck hingegeben hätte und den Sabbat dann auch noch zur Prüfungsvorbereitung genutzt hat, dass sogar die Kommilitonen, dass es denen auffällt und dass die auch so einen Sabbat, auch ohne den christlichen Bezug zu haben, für sich entdeckt haben und genutzt haben, ja, dass es eine Freude ist, solche Geschichten zu hören. Du erwartest das Entscheidende bei deiner Arbeit nicht von deinem Einsatz. Du bringst deinen Einsatz. Du bist jemand, der wirklich gut sein möchte und du bist auch jemand, der bereit ist, mal Überstunden zu machen, wenn viel zu tun ist. Aber du erwartest das Entscheidende nicht von dir selbst. Bete darum, Herr, gib mir Geschicklichkeit, gib mir Einsicht, schenk mir Innovation, gib mir gute Gedanken, gib mir gute Lösungen. Hilf mir, dass ich ein Segen für meine Kollegen, für meine Chefs oder meine Mitarbeiter sein kann. Hilf mir, dass ich nicht in Konkurrenz zu ihnen trete, sondern dass ich sie segne, dass ich ihnen den Vortritt lasse, dass ich dafür sorge, dass ihre Arbeit gelingt und gesehen wird. Das tust du, weil du dich nicht verkrampfst an dem Segen, den du dir von der Arbeit erhoffst. Du weißt, dass dein Segen von woanders herkommt. Du selbst bist dann ein Segen, ein arbeitender Segen, könnte man sagen. Du erhältst ihn aus Richtung, wo du es gar nicht erwarten würdest. Der Herr denkt an dich und sorgt für dich. Ich habe das schon oft erlebt. Ich bin ja selbstständig und es ist immer eine ganz schöne Achterbahn. Da gibt es gute Jahre und schlechte Jahre. Und wenn dann ein Projekt kommt, hat mich Gott einfach gelehrt, nicht am Anfang irgendwie aufzurufen und zu gucken, was da für mich drin ist. Da gucke ich gar nicht nach, sondern ich gucke vielmehr, interessiert mich dieses Projekt, wie sind die Menschen, die da halt arbeiten. Also, dass ich nicht halt am Anfang meinen eigenen Nutzen sozusagen sehe, sondern das, ob ich da reinpasse und ob ich was geben kann und stelle dann oft fest, dass ich auf unverkrampftere Weise manchmal viel mehr bekomme, als ich mich am Anfang überhaupt getraut hätte, aufzurufen. Wenn man immer nur dem Geld hinterherjagt, ja, was passiert denn dann, wenn man mal vor Gott steht? Vielleicht wird er fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und man muss antworten, ja, ich habe einen Haufen Geld gemacht. Ja, und nun wird der liebe Gott dann begeistert in die Hände klatschen und sagen, hurra, dann können wir jetzt mal eine Runde Monopoly hier spielen. Wofür das Ganze? Andere Menschen konzentrieren ihre ganze Kraft darauf, berühmt, erfolgreich oder mächtig zu werden. Wenn man dann vor Gott steht und dieser fragt, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und man antwortet, ich war Präsident der Notenbank. Welchen Sinn hat das? Eine solche Ambition kann sehr gut sein, wenn es eine untergeordnete Ambition ist. Wenn man nämlich sagt, meine Priorität ist es, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit voranzubringen und ich glaube, ich kann dazu beitragen, indem ich einen einflussreichen Posten habe, wo ich halt viel Weichenstellung für die Menschen zum Guten betreiben kann, dann ist das eine edle Zielsetzung. Oder wenn man viel Geld verdient, um es in Gottes Reich zu geben, damit da Projekte durchgeführt werden können, für die sonst kein Geld da wäre, dann ist das großartig. Doch wenn man nur den Posten oder nur das Geld anstrebt, dann ist es ohne Zweck. Und das ist ein merkwürdiges Paradox. Wenn wir unser Leben für uns selbst leben, dann begeben wir uns in eine Abhängigkeit. Doch wenn wir es Gott hingeben, dann werden wir frei. Arbeiten heißt, einfach das Nächste zu tun. Einfach das, was jetzt anliegt, so gut wie möglich zu erledigen. Einfach das, was jetzt dran ist, in Angriff zu nehmen, damit du und deine Lieben vorankommen. Denk an Josef und dessen Haltung auch in schlechten Situationen, in scheinbar ausweglosen Zeiten, wo mancher wirklich die Flinte ins Korn geworfen hätte und gesagt hätte, wozu noch das Ganze, warum mühe ich mich hier ab, erst komme ich in Sklaverei, dann lande ich im Gefängnis, dann vergisst man mich da. Viele Gründe, die Flinte ins Korn zu werfen, aber nein, mach immer das Nächstliegende und da, wo Gott dich hinstellt, mach das Beste daraus, sei ein arbeitender Segen, wie ich es eben gesagt habe. Denn Gott hat es gesegnet, das sehen wir ganz deutlich bei Josef. Nicht unmittelbar, aber auf lange Sicht schon. Manchmal brauchen wir einen längeren Atem. Setze deine Arbeit ein, um Gottes Wesen und seine Liebe zu den Menschen zu bringen, in dein Umfeld hineinzutragen. Arbeiten für den Herrn, also den da oben. Mancher sagt ja, Gott ist mein Boss und sonst niemand. Und das ist auch durchaus biblisch. Epheser 6, Vers 7 drückt es so aus. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Und Kolosser 3, Vers 23 schlägt in die gleiche Kerbe. Denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Also arbeiten für den Herrn. Und arbeiten für deine Firma mit ganzer Hingabe, arbeiten für deine Familie und auch arbeiten für dich. Ohne Hektik, ohne Angst, ganz locker und entspannt. Ich erinnere mich an meine erste Werbeleitertagung. Ich war so mit Ende 20 Leiter einer Werbeabteilung eines Hamburger Versicherers geworden und durfte das erste Mal an einer solchen zweitägigen Veranstaltung teilnehmen, wo so meinesgleichen zusammenkam. Und am Morgen des zweiten Tages saß ich beim Frühstück mit einem älteren Herrn am Tisch und der gab sich als der Werbeleiter der Volksfürsorge, die es jetzt nicht mehr gibt, aber die meisten werden sie noch kennen, zu erkennen und sagte, wir werden uns im nächsten Jahr nicht mehr sehen, dann bin ich im Ruhestand. Aber er wollte mir gerne, weil er auch merkte, dass ich da noch so ein bisschen hibbelig und unruhig war, er wollte mir einen Rat mit auf den Weg geben, den er selber mal bekommen hatte, als er bei der Volksfürsorge begonnen hatte. Und deswegen erzählt er mir, was da ein anderer mit ihm gemacht hatte. Nämlich der hatte ihn einfach mal mit in den Keller genommen, ins Archiv von der Volksfürsorge und hat ihm gezeigt, schau mal, hier, die ganzen Vorgänge, die hier liegen. Wegen denen haben sich Leute mal graue Haare wachsen lassen. Die haben nachts nicht schlafen können. Die waren dem Herzinfarkt nahe. Und wozu das Ganze? Jetzt liegen die hier. Und hat ihm damit bewusst gemacht, ja, wie wichtig wohl die Arbeit an der Stelle ist, denn Arbeit ist ein Gummiball. Kennt ihr die Lektion der 5 Kugeln, auf die ich die ganze Zeit schon mit diesem Gummiball hinsteuere, zusteuere? Arbeit, Familie, Gesundheit, Freunde und Rechtschaffenheit, oder da kann man auch den Glauben mit subsumieren. 4 dieser 5 Kugeln sind aus kostbarem Glas, eine nicht. Arbeit ist ein Gummiball. Kommen wir zu einem letzten Aspekt. Ich habe ihn mal genannt, keine Trennung von Beruf und Glaube. Um das Fazit vorwegzunehmen, könnte man sagen, sei nicht ein siebenten Tags-Adventist, sondern sei sieben Tage Adventist. Ich denke, ihr versteht schon, worauf ich hinaus möchte. Ich hörte von einem jungen Polizeibeamtenanwärter, der eine Prüfung, seine Abschlussprüfung ablegen musste. Das war eine schriftliche, wo immer so Fallkonstellationen genannt wurden und er musste dann schreiben, wie er sich verhält. Und die ersten drei Aufgaben, die gingen glatt, da wusste er eine gute Antwort zu schreiben, aber dann kam die vierte und die hat es in sich. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein junger Polizeibeamtenanwärter und du sollst die Konstellation beantworten. Und die geht folgendermaßen. Sie sind in einem Außenbezirk der Stadt unterwegs. Plötzlich explodiert eine Gasleitung in einer nahegelegenen Straße. Sie stellen fest, dass die Explosion ein riesiges Loch in den Bürgersteig gerissen hat. Daneben liegt ein umgestürzter Kleinbus, aus dem es stark nach Alkohol riecht. Beide Insassen, ein Mann und eine Frau, sind stark verletzt. Die Frau erkennen Sie als Ehefrau Ihres Abteilungsleiters, der zurzeit gerade sich in den USA aufhält. Ein vorbeikommender Autofahrer bietet Ihnen seine Hilfe an. Sie erkennen ihn. Er wird wegen bewaffneten Raubüberfalls auf eine Bank gesucht. Plötzlich läuft ein anderer Mann aus einem nahegelegenen Haus auf die Straße und ruft, seine Frau erwarte ein Kind und der Schock der Explosion hätte die Wehen aufs Heftigste ausgelöst. Ein anderer Mann, der von der Wucht der Explosion in den nahegelegenen Kanal geschleudert wurde, ruft, Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen, ich ertrinke. Beschreiben Sie kurz, so die Aufgabe, welche Maßnahmen Sie in welcher Reihenfolge einleiten. Der junge angehende Beamte dachte kurz nach. Er nahm seinen Stift und schrieb, ich würde meine Uniform ausziehen und mich unter die Leute mischen. Und ist das nicht genau auch die Versuchung, mit der wir es als Christen zu tun haben? Einfach unsere christliche Uniform auszuziehen und uns unter die Leute mischen, unerkannt bleiben, wie jeder andere sein, das erscheint uns so einfach, so mühelos. Wir sind dazu berufen, dort, wo wir sind, in jedem Moment unsere christliche Identität zu wahren, überall und unter allen Umständen. Ich weiß nicht, mit welcher Antwort du auf deinem Arbeitsplatz zu rechnen hast, wenn du sagst, dass du am Wochenende in einer Kirche gewesen bist, dich mit dem Glauben beschäftigt hast. Man wird dich nicht umbringen, man wird dich nicht ins Gefängnis stecken. Viele Menschen auf der weiten Welt, die gehen genau diese Gefahr, dass ihnen das passiert, ins Gefängnis geworfen oder gar getötet zu werden, nur weil sie eine Kirche besucht haben. Im 20. Jahrhundert sind mehr Menschen dafür getötet worden, als in allen Jahrhunderten zuvor zusammen addiert. Und das aktuelle Jahrhundert wird definitiv nicht besser. Wir haben hier den Luxus, nichts zu befürchten haben. Und wenn da mal einer lacht, na und? Also wovor haben wir da Angst? Am Arbeitsplatz haben wir es viel mit Menschen zu tun. Wir haben es intensiv mit Menschen zu tun und sie sehen, wie wir arbeiten. Sie sehen, mit welcher Haltung und mit welcher Einstellung wir das tun. Sie sehen, ob wir ehrlich sind, ob wir hilfsbereit und freundlich sind. Sie hören, worüber und wie wir sprechen, ob wir über Kollegen und den Chef herziehen oder ob wir ein gutes Wort für den finden, über den vielleicht gerade von den anderen hergezogen wird, dass wir da etwas Positives oder Entlastendes zu dieser Person sagen. Und manchmal, dadurch, dass wir uns so zu erkennen geben, manchmal identifizieren sie uns in eigenen Notzeiten als Rettungsanker und wenden sich plötzlich mit einer persönlichen Not an uns und vertrauen sich uns an und freuen sich, wenn wir mit ihnen oder zumindest für sie beten. Dafür sind wir da. Vorhin habe ich gesagt, setze deine Arbeit ein, um Gottes Wesen und Gottes Liebe in dein Umfeld hineinzutragen. Und nun sage ich ergänzend, nutze deine Arbeit, um Gottes Wesen und Gottes Liebe in dein Umfeld hineinzutragen. Setze auf jeden Fall alle Beziehungen, die du hast, zu den Kollegen, zu den Freunden, deinen Verwandten und der Familie und natürlich zu Gott immer über die Arbeit, denn sie sind wertvoll und zerbrechlich. Arbeit dagegen, das habt ihr jetzt gelernt, ist ein Gummiball. Amen.